Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute in dieser Episode wollen wir uns mit dem Buch von Karl Polanyi, The Great Transformation, befassen. Das Buch trägt den Untertitel Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Es ist 1944 in englischer Sprache erschienen und dann einige Jahrzehnte später in deutscher Übersetzung. Karl Polanyi ist am 21. Oktober 1886 in Wien geboren und am 23. April 1964 in Kanada gestorben. Man kann ihn ganz allgemein als einen Wirtschaftshistoriker bezeichnen. Er hat, wie auch in diesem Buch über Transformation, sich sehr viel mit ethnologischer Forschung befasst. Politikwissenschaftliche Fragestellungen gehen in das Buch ein. Polanyi wurde in eine jüdische Familie geboren, in Wien. Der Vater ist dann mit der Familie, insgesamt 6 Kinder, nach Budapest gezogen. Er war Eisenbahningenieur und gab allen 6 Kindern eine ausgezeichnete Bildung, zu der eben auch klassische Bildung, Literaturstudien und so weiter gehörte. Karl Polanyi studierte in Budapest und gehörte dort zu den Aktiven der Studentenbewegung und gründete einen Bildungsverein auch für Arbeiterjugendliche, der den Namen Galileo trug. Dieser Verein existierte von 1908 bis 1914 und hatte über 2000 Mitglieder und veranstaltete auch jährlich um die 1000 bis 2000 Bildungsveranstaltungen, also ein enormes Engagement. 1919 ging Polanyi nach Wien. Er selbst war skeptisch gegenüber der kommunistischen Regierung in Ungarn, also nach Wien, und arbeitete dann dort an der Zeitschrift mit der österreichische Volkswirt. 1934, als Reaktion auf die Entwicklung des Austrofaschismus, ging er in die Emigration nach England mit seiner Tochter. Seine Frau Ilona Duczynska blieb noch in Österreich und kam dann erst später nach. 1940 ist Karl mit einem Stipendium der Rockefeller Foundation in die USA, um eben das Buch The Great Transformation zu schreiben bzw. zu Ende zu schreiben, das eben 1944 veröffentlicht wurde. 1947 wurde er als Gastprofessor an die Columbia-Universität berufen und nahm diese Gastprofessur dann bis 1953. War richtig übersiedeln. In die USA konnten er und seine Frau Ilona nicht, weil sie als früheres Mitglied der Kommunistischen Partei Ungarns, als Mitgründerin der Partei und dann auch als Beteiligte an der ungarischen Revolution eben kein Visum bekam. Sie selbst hatte in Zürich studiert, Ingenieurwissenschaften, 1915 und war aus dieser Zeit dann auch mit Lenin und Balabanow befreundet, gehörte auch der Zimmerwalter Friedensbewegung an. Beide, Ilona und Karl, lernten sich dann 1920 in Wien kennen. Was die Tochter Kari Polanyi betont, das ist eben auch interessant, dass Karl Polanyi, der ja selbst eine Distanz zu der marxistischen und kommunistischen Bewegung und den Parteien hielt, dass er in seiner Frau jemand sah, nämlich eine Vertreterin der russischen Revolutionäre, die er selber sehr bewunderte. Das Buch heißt ja Die große Transformation und ich selbst muss sagen, dass ich als ich dieses Buch das erste Mal gelesen habe, mich dann gefragt habe, was heißt eigentlich Transformation und wo findet sie statt und wann findet sie statt? Es blieb mir so ein bisschen unklar. Und jetzt nochmal bei genauerer Beschäftigung ist mein Eindruck, dass Polanyi eigentlich drei Transformationen beschreibt oder drei Transformationen anspricht, nämlich eine erste Transformation, die Ende des 18. Jahrhunderts stattfindet, also im Übergang zu einer marktradikalen, wirtschaftsliberalen Organisation der Gesellschaft. Das vollzieht sich dann ab Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann gibt es eine lange Periode, die er als eine Periode des Friedens charakterisiert, in der eben diese Marktwirtschaft herrscht und die Gesellschaft als eine Marktgesellschaft organisiert. Und dann entsteht eine Situation, in der diese Form der Marktgesellschaft in eine Sackgasse kommt, in eine tiefe Krise nach dem Ersten Weltkrieg, also in den Ersten Weltkrieg hinein und dann nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Sackgasse, aus der der Kapitalismus nicht mehr herausfindet und in der dann der Faschismus beginnt. Also das ist die Grundlage für die Rede von der großen Transformation, die eben dann beginnt, dass die Utopie der Marktwirtschaft an ein Ende gekommen ist durch die Entwicklung des Kapitalismus selbst und dann eben auf diese Krise mit den Mitteln des Faschismus reagiert wird und die Zivilisation des 19. Jahrhunderts tief in die Krise reißt, also letztlich zerstört. Und jetzt gibt es aus dieser Dynamik heraus, und deswegen spreche ich von einer dritten Transformation, ist es erforderlich, dass, wie er sagt, sich die Menschheit eine neue Behausung schafft, die Werte, die in dieser Periode des 19. Jahrhunderts geschaffen wurden in der Marktgesellschaft, also wie Meinungsfreiheit, Rechtssicherheit, Frieden, der Schutz von Dissidenz, Nonkonformismus, dass solche Werte eben bewahrt werden, aber dass es notwendig ist, eine völlig neue Form der Wirtschaft, der Gesellschaft aufzubauen, in der eben nicht der Markt beherrschend ist. Er würde gar nicht bestreiten, dass es vielleicht immer noch Märkte gibt, aber Markt ist aus seiner Sicht etwas, was auch aufgrund seiner ethnologischen Studien völlig anders funktioniert in vorkapitalistischen Perioden, eben gar nicht unbedingt als Austausch, dass er sich vorstellt, dass eben dann auch in dieser neuen Periode, also in der nachfaschistischen Periode, dass es dann möglich ist, sich die wirtschaftlichen Prozesse vollständig unterzuordnen unter gesellschaftliche Belange. Das ist für ihn von großer Bedeutung, dass die Wirtschaft als selbstregulierende Marktwirtschaft eine Utopie ist, von der dann die relevanten Akteure erwarten, dass sie die Marktgesellschaft eben insgesamt bestimmt. Bevor ich jetzt darauf noch weiter eingehe, ich finde dieses Buch ist in den letzten Jahren, und es zeigt auch in einer gewissen Weise die Lebendigkeit dieses Buches für unsere heutige Diskussion, dieses Buch ist in den vergangenen Jahren sehr stark unter dem Eindruck des Neoliberalismus diskutiert worden. Der Gesichtspunkt der Einhegung, der Landnahme, das war ein zentraler Zugang, unter dem man Polanyi dann sich erschlossen hat, also dessen Überlegung, wie sozusagen die Wirtschaft sich Gesellschaft aneignet, also die natürlichen Ressourcen, die menschliche Arbeitskraft, auch, wenn man so will, den Austausch, den Handel zwischen Menschen und dass das eben zu einer Übermacht oder zu einer eigenen autonomen Macht von Wirtschaft führt, die eben die Gesellschaft bestimmt. Das ist das Landnahmetheorem und mit dieser Landnahme dehnt sich dieser Bereich eben auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus. Wenn man das Buch von den letzten Kapiteln her liest und auch von manchen Andeutungen in der Einleitung, dann kann man sagen, dass Polanyi eigentlich ein Buch über den Faschismus geschrieben hat. Und ich finde, dass dieses Buch deswegen auch in der jetzigen Diskussion von großer Aktualität ist, weil er nämlich zeigt, wie aus der Dynamik von Marktwirtschaft, von deregulierten wirtschaftlichen Prozessen, also die sich selbst regulieren, angeblich ohne Staat, ohne Eingriffe, alle Hindernisse wegräumen, wie sich aus dieser Dynamik dann in mehreren Schritten sowas herausbildet wie eine faschistische Lösung. Die Schritte, die er konstruiert, sind diese, es kommt zu dieser Freisetzung eines angeblich sich selbst regulierenden Marktes, der eben gar nicht sich selbst reguliert, sondern der ständig von staatlichen Maßnahmen begleitet ist, also Staatsinterventionen, die eben diese Märkte schaffen oder regulierende Prozesse, vorherige regulierende Entscheidungen wegnehmen. Und dann kommt die Gesellschaft aufgrund dieser Dynamik in eine Krise, versucht, diese Probleme dieses selbstregulierenden Marktes zu regeln. Und diese Krise, die daraus resultiert, also die Nichtbeherrschbarkeit der Prozesse, die die Gesellschaft eigentlich schützen sollen, die führen dazu, dass eben dann sich in diesem Prozess, in dieser Sackgasse, in dieser weiteren Krise dann der Faschismus als Lösung anbietet. Das heißt, er konstruiert eigentlich in seinen Überlegungen einen Prozess von etwa 140, 150 Jahren, in dem der Faschismus erklärt werden muss, genau genommen durch Rückgang auf die frühe Phase des Kapitalismus in England. Und für ihn beginnt der Kapitalismus in England dann in der Periode um 1820, 1830 an. Das heißt also, wenn man den Faschismus verstehen will, muss man zurück auf Ricardo oder Jeremy Bentham, also liberale Theoretiker des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die eben für diese Vorstellung eines selbstregulierenden Marktes eingetreten sind. Und so ist dieses Buch dann auch angelegt. Es ist der Versuch, solche großen Phasen zu beschreiben, bestimmte Annahmen darzulegen, die das Wirtschaftsgeschehen und den staatlichen Prozess bestimmt haben und dann eben in die Situation einer erneuten Krise hineingeführt haben. Was ist die Grundlage für diese Krise? Die Grundlage für diese Krise ist, dass mit der Marktvergesellschaftung, also mit dem Marktprozess verbunden ist, die Annahme, dass eben Arbeit, Boden und Geld wie Waren gehandelt werden können. Also das heißt aus seiner Sicht, da die ja nicht als Waren produziert werden, also Arbeit wird nicht als Ware produziert, Boden wird nicht produziert, Geld wird nicht produziert, also anders als Güter, die eben in der gesellschaftlichen Arbeit hergestellt werden, nennt er das fiktive Waren. Und jetzt die Arbeitskraft, die Menschen zu einer Ware zu machen oder den Boden zu einer Ware zu machen, das Geld zu einer Ware zu machen, ist verbunden bei ihm mit der Annahme, da hört man so ein bisschen anklingen, den Rückgriff auf Marx' Konzept der Entfremdung oder Verdinglichung, also er war ja auch mit Georg Lukács bekannt, der ja auch in diesem Zusammenhang der Studentenbewegung in Ungarn eine prominente Person war und kannte diese Diskussion. Also das spielt für ihn da rein, dass er eben diese Entfremdungs-Verdinglichungsprozesse vor Augen hat und dass er die Ansicht vertritt, dass eben wenn Arbeit und Boden und Geld in dieser Weise zu fiktiven Waren gemacht werden, mit denen man handeln kann, wo man nicht hinschauen muss, was damit passiert, wenn man mit ihnen kapitalistisch handelt, also nach der Logik des selbstregulierenden Marktes, dass das eben dann die Menschen, den Boden zerstört und am Ende eben auch die monetären Prozesse zerstört. Also das heißt, für ihn ist das eine relevante Krisendiagnose, dass eben der Marktliberalismus diese Dynamiken nicht unter Kontrolle bringen kann und wie er dann immer wieder gelegentlich so einstreut, eben zerstörerisch ist, also auch tatsächlich die Menschheit zerstören kann, weil die Natur, die menschliche Arbeitskraft, die Lebenszusammenhänge der Menschen eben nicht mehr angemessen in den Blick genommen werden. Das erste Kapitel des Buches, der erste Teil, setzt sich mit dem Hundertjährigen Frieden auseinander, der in Europa zwischen 1815 und 1914 geherrscht hat, mit dem, wie er das nennt, europäischen Konzert, einem Gleichgewicht der Staaten, einer politischen Stabilität, die verbunden ist eben mit dem Rule of Law, einem Rechtsstaat, dem Goldstandard und der Kontrolle auch der Arbeiterbewegung, also dass er eben der Meinung ist, da gab es über viele Jahrzehnte eine relativ stabile Situation, die aber Spannungen aufgebaut hat und die sich dann eben im Ersten Weltkrieg als großer Konflikt zwischen den Mächten entladen haben, die vorher in einem Kräftegleichgewicht zueinander standen. Und das hatte auch viel mit Fragen der Verteilung der Macht auf dem Globus zu tun und eben der Dynamik der Kontrolle der Märkte. Für ihn setzt dieser Prozess ein, diese Herausbildung, dieser langen Periode eines Gleichgewichts, setzt bei ihm ein mit einer Bewältigung der Probleme, die England Ende des 18. Jahrhunderts hatte, nämlich das Problem, dass es eben einerseits zu mehr Reichtum kam, also ein Wachstum an Reichtum und gleichzeitig auch die Entwicklung von Armut, also eine bis dahin unbekannte ökonomische Scherenentwicklung, auf die eben dann reagiert wurde mit der Einrichtung von Armenhäusern und Arbeitshäusern in den einzelnen Dörfern, Gemeinden, Städten. Das wurde geregelt. Das ist eine der zentralen Punkte für ihn durch den Binham Land Act, also eine Regelung, die vereinbart wurde ins Binham Land. Und diese Regelung besagte, dass eben diejenigen, die arbeitslos waren, also es wurde gar nicht so genau unterschieden zwischen denen, die hilfsbedürftig waren, weil sie eben krank oder behindert oder alt und pflegebedürftig waren, und eben Arbeitslosen. Alle wurden im Prinzip erfasst und bekamen eben sowas wie eine Art Sozialunterstützung, auf die sie in den Gemeinden ein Anrecht hatten. Das war eine kleine Unterstützung, die erlaubte, dass sie eben ihr Leben fristen konnten. Es hatte, und das ist das, was Polanyi interessiert an diesem historischen Vorgang, es hatte zur Folge, dass eben die Arbeitgeber systematisch die Löhne senken konnten, weil, wie auch immer sie bezahlten, die Arbeiter, die arbeitsfähig waren, bekamen eben durch diese Regelung immer einen sozialen Zuschuss, hatten also, wenn man so will, immer eine bestimmte Art von Mindesteinkommen, auch wenn sie wenig oder gar nicht arbeiteten. Also es war sozusagen das, was heute der Albtraum von Konservativen ist, wenn sie eben gegen die Sozialhilfe oder gegen das Bürgergeld schimpfen. Es war also genau diese Erfahrung, dass eben die Arbeiter wenig oder gar nichts taten, die Arbeitgeber dann auch größere Zahl von Lohnabhängigen beschäftigte, weil die Arbeitsproduktivität sehr gering war und es sowieso für sie gar keine große Rolle spielte, weil sie eben auch sehr wenig zahlen konnten, so Polanyis Äußerung. Und das bedeutete aus seiner Sicht, dass die Arbeiterklasse in dieser Periode total demoralisiert wurde. Also, dass sie eben gar nicht die Fähigkeit erlernte, sich zu organisieren, Arbeiten auszuführen, also selbst die Qualifikationsprozesse vernachlässigte und ja, sich selbst zu einer Art von Lumpenproletariat machte, weil sie eben in einer solchen depravierten Situation gezwungen war zu leben. Die Bedingung dafür war, dass es keine Freizügigkeit gab. Also es war sozusagen die Gebundenheit an diesen Ort. Nur dort konnte man eben diese Unterstützung bekommen. Und es war für die Zeitgenossen, so Polanyi, nicht zu erklären, warum es eben diese vielen Armen und Arbeitslosen gibt und gleichzeitig eben eine Produktion, die zu viel Reichtum führt, und weil eben der Zusammenhang zwischen Weltmarktentwicklung, also die Produktion für den Weltmarkt, also vor allen Dingen im Textilienbereich, wo eben dann enormer Export stattfand und mit hoher Produktivität von Maschinen ein großer Output erzeugt werden konnte von einer kleineren Zahl von Menschen, so dass es eben erstmal sowas gab wie eine Art Wanderungsbewegung von Arbeitskräften in ihre Dörfer, so dass sie dann dort eben unter diese Fürsorge kam und eben verarmten, demoralisierten, und auf der anderen Seite Arbeiter in den Städten, die für angemessene Löhne, was immer angemessen heißt, dann eben in den Fabriken arbeiteten. Das ist ein Prozess, der ungefähr 30, 40 Jahre dauert, und dann wird dieses Binhamland Act in den 1830er Jahren aufgehoben, und für ihn beginnt mit dieser Aufhebung, beginnt für Polanyi dann der moderne Kapitalismus, weil jetzt die Marktliberalen, also die, die für ein liberales Wirtschaftssystem, ein selbstregulierendes Wirtschaftssystem eintreten, jetzt die Vorstellung haben, es darf diese Art von Schutz nicht mehr geben. Es muss sozusagen die Arbeit wie eine Ware behandelt werden und eben dann auf dem Markt handeln. Dass der Marktliberalismus da ganz inkonsequent ist, ist ein Thema, was Polanyi auch anspricht, dass nämlich, wie er sagt, wenn es so wäre, dass Arbeitskräfte tatsächlich einfach eine Ware wären, dann hätten Arbeiterinnen eigentlich das ständige Recht und müssten es auch tun. Sie müssten im Prinzip permanent in den Streik gehen, weil nur wenn sie ständig streiken, genau genommen das passiert, was am Markt nämlich passieren soll, dass eben Angebot und Nachfrage und damit auch Preissignale entstehen, die den angemessenen Preis der wahren Arbeitskraft zustande bringen. Genau das ist natürlich nicht der Fall. Auch die Liberalen wollen den Markt schützen, indem sie eben dann die Gewerkschaftsrechte, wenn sie sie überhaupt zulassen, einschränken, auch das Streikrecht regulieren, die Arbeitsgesetze schaffen, die die Rechte von Arbeiterinnen eben einschränken. Für Polanyi ist das aber auch wiederum genau ein Hinweis auf die Ambivalenz der Marktwirtschaft, dass er nämlich sagt, ja, auch wenn die Marktwirtschaftsvertreter dann sagen, dass der Markt nicht gestört werden darf, dass der Markt eben geschützt werden muss vor Intervention, also damit eben der Markt sich frei entfalten kann und tatsächlich auch der Markt die Gesellschaft insgesamt bestimmen kann, dass man sagen kann, dass die Wirtschaftsliberalen dann immer denken, es ist eine Art Verschwörung von Akteuren, die sich gegen den Markt verschwören und ihn einschränken. Aber Polanyi zeigt eben, wie aus dem Prozess der marktliberalen Dynamik selbst Schutzmechanismen hervorgehen, die eben genau die äußersten Konsequenzen, die bitteren Konsequenzen des Marktprozesses eben verhindern. Also die Marktgesellschaft erzeugt in einer Doppelbewegung, das ist für ihn ein wichtiger Begriff, also eine Bewegung hin zum Markt und dann eine Gegenbewegung, die wiederum die Gesellschaft und den Markt vor sich selbst beschützen, also eine Art Doppelbewegung, eine Gegenbewegung, die dazu führt, dass eben der Markt sich nicht so radikal entfalten kann, wie Wirtschaftsliberale das gerne hätten. Und solche Schutzmechanismen sind dann eben Protektionismus oder Währungspolitik, also die Idee des ausgeglichenen Haushalts oder die Arbeitszeitregelung, eine Gewährleistung eines Mindestlohns und so weiter. Also es gibt sozusagen Elemente, wo man sagen kann, da entsteht aus der Dynamik der Marktwirtschaft eben das Problem, wie schützen eigentlich Kapitaleigentümer dann auch die Möglichkeit, dass der Prozess Bestand hat, also dass sie eben auch morgen noch qualifizierte Arbeitskräfte finden, dass sie auch morgen noch die Versorgung mit Lebensmitteln haben. Also das heißt, sie müssen gewährleisten, dass eben nicht einfach den Zufällen des Marktes überlassen ist, sondern der Markt muss selbst in einer gewissen Weise reguliert und geschützt sein, damit eben die Funktionsprozesse aufrechterhalten werden können. Ja, man merkt bei Polanyi, dass es ihn empört, dass die Wirtschaftsliberalen, die eben für das Marktsystem und den selbstregulierenden Markt eintreten, aus seiner Sicht etwas tun, was paradox ist, dass sie einerseits die Gesellschaft entdecken, die Gesellschaft als eine besondere Sphäre, die eben durch Gesetzmäßigkeiten charakterisiert sind, ökonomische Gesetze. Also für ihn ist es ein ganz entscheidender Punkt, dass mit dieser Phase so etwas zustande kommt wie eine Spaltung der Gesellschaft in Gesellschaft und Markt, also eigentlich etwas, was Marx dann später in seiner Schrift zur Judenfrage stark aufgreift, also diesen Punkt der Liberalen. Und Polanyi thematisiert es eben auch, dass er sagt, das ist eigentlich kurios, weil das in der Geschichte der menschlichen Gesellschaften etwas völlig Neues ist, dass die Vorstellung vertreten wird, dass es so etwas gibt wie einen eigenen Bereich der Wirtschaft, der bestimmt ist durch Marktprozesse und Gesetzmäßigkeiten und diese Gesetzmäßigkeiten dann wiederum als natürliche Gesetze beschrieben werden. Also etwas, was er sehr scharf kritisiert, und man findet ja solche kritischen Überlegungen auch bei Marx, also die Vorstellung, dass sei etwas von Natur gegebenes, dass Menschen einen Tauschhandel betreiben, dass sie eben in einer bestimmten Weise arbeitsteilig zueinander stehen und sich eben durch den Tausch miteinander in Beziehung setzen, was eben in historisch-ethnografischen Studien überhaupt nicht belegt werden kann. Und dass eben diese Art von Natürlichkeit, von Naturgesetz eben dann die Gesellschaft bestimmen soll. Also etwas, was aus seiner Sicht bedeutet, dass es eben nicht eine Frage der Freiheit ist, dass Menschen ihr gesellschaftliches Zusammenleben, ihre Produktion, den Austausch von Gütern selbst bestimmen, sondern das eben nach angeblichen Naturgesetzen geregelt sein soll, die dann auch noch beschützt werden sollen durch eben entsprechende staatliche Politiken. Aus seiner Sicht gefährdet es Demokratie. Er spricht eigentlich viele Dinge an in diesem Zusammenhang, über die wir auch in den letzten Jahren immer wieder nachgedacht haben, wenn man an Formulierungen denkt, also an die Kritik daran, die Formulierung von Angela Merkel zur marktkonformen Demokratie, ne, oder die Frage, ob nicht die Tatsache, dass China hohe Wachstumsraten erzeugt ohne demokratische Form der Partizipation und der Koordination, also es denkbar wäre, eigentlich auch auf parlamentarische und oder allgemeiner demokratische Prozesse zu verzichten. Das alles beschäftigt Polanyi auch, weil er sagt, ja, diese Art der Vorstellung eines selbstregulierenden Marktes, der von der Politik abgetrennt ist und genau genommen damit eben auch sich von demokratischen Prozessen abtrennt, das gefährdet dann eben auch die Demokratie und höhlt sie stark aus. Und das führt eben aus seiner Sicht dann eben genau zu diesen Tendenzen, dass es einerseits diese Selbstschutzmechanismen gibt, die die Gesellschaft herausbildet, aber dass dann eben für die Kapitaleigentümer diese Selbstschutzmechanismen, die dann nach dem Ersten Weltkrieg und mit der Russischen Revolution und den Revolutionen in Westeuropa sich dann eben zur Geltung bringen, dass diese Mechanismen für die Kapitaleigentümer extrem bedrohlich sind. Das ist etwas, was Polanyi auch betont. dass er sagt, Faschismus ist aus seiner Sicht eine Weltbewegung. Ich finde es wirklich sehr interessant, dass er das so stark betont, dass er sagt, das hat gar nichts mit Einstellung zu tun, nicht mit der Verspätung bestimmter Nationalstaaten, was ja viel diskutiert wurde in dem Zusammenhang mit Deutschland, sondern dass es eben eine Weltbewegung ist und die sich eben so entfaltet, praktisch parallel mit den Entwicklungen der kapitalistischen Ökonomie, also eine erste Phase der faschistischen Bewegung nach 1919, also mit einer Krise eben des Marktsystems, und dann kommt es zu einer Erholung dieses Marktsystems zwischen 1924 bis 1929 und dann erneut die scharfe Krise, die Weltwirtschaftskrise mit einer enormen Erstarkung faschistischer Kräfte, und wo er eben betont, dass es diese faschistischen Kräfte in ganz Europa, in allen Staaten gibt und dass es sie eben auch in den USA und in Japan und überall zu beobachten sind, und dass aus seiner Sicht das eben eine Reaktion der Kapitaleigentümer, wenn man so will, eine präventive Reaktion der Kapitaleigentümer darauf ist, dass jetzt möglich wäre, eine andere Lösung zu finden für die Probleme, für die Sackgassen der Marktgesellschaft und des Marktsystems. Das findet nicht statt. Es setzt sich, weil die Demokratien nicht verstanden haben. Also das ist seine Kritik an Großbritannien, an den USA, an Frankreich, dass die westlichen Demokratien nicht verstanden haben, wie gefährlich Hitler ist. Sie haben die Haltung, die Position von Hitler und der NSDAP unterschätzt und dachten, dass die sich an die Regeln der kapitalistischen Ökonomie des 19. Jahrhunderts halten. Und das hat Hitler nicht gemacht, dass er eben Auslandsschulden nicht mehr bedient, dass die Parteien zerschlagen werden, die Gewerkschaften verboten und zerschlagen. Also viele Institutionen der kapitalistischen Entwicklung eben zerstört werden und dann eben massive Aufrüstung stattfindet, die Grenzen in Frage gestellt werden durch militärische Feldzüge. Und insofern ist das der Weg gewesen, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Polanyi beschreibt das sehr klar als eine Gefährdung der Menschheit und das auch durchaus mit Blick auf die Demokratie, mit Blick auf die Arbeitskraft, aber auch mit Blick auf, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ökologischen Perspektiven. Und aus seiner Sicht ist jetzt wichtig, und ich habe das ja eingangs schon gesagt, wenn man so will, skizziert er oder deutet er eine Art dritte Transformation an, in der jetzt eben, nachdem der Faschismus zu derartigen Zerstörungen geführt hat und die Menschheit in einer gewissen Weise gefährdet hat, und jetzt, man könnte sagen, die Aufrechterhaltung neoliberaler Ökonomie mit den fiktiven Waren, Arbeit, Boden und Geld eben wiederum zu massiven Zerstörungen der Gesellschaften weltweit mit sich gebracht hat, dass man jetzt sagen muss, es braucht eine dritte Transformation weg von kapitalistischen Mustern hin zu einem, ja, ich glaube, dass man das sagen kann, demokratischen Sozialismus, der eben, auch das habe ich ja eingangs schon gesagt, eben neue Wege verfolgt unter Bewahrung der zivilisatorischen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts.
Wir vertreten die These, dass die eines selbstregulierenden Marktes eine krasse Utopie bedeutete. Eine solche Institution konnte über längere Zeiträume nicht bestehen, ohne die menschliche und natürliche Substanz der Gesellschaft zu vernichten. Sie hätte den Menschen physisch zerstört und seine Umwelt in eine Wildnis verwandelt. Den institutionellen Mechanismus des Niedergangs der Zivilisation des 19. Jahrhunderts wollen wir nachzeichnen. Als wären gleichsam die Kräfte der Veränderung ein Jahrhundert lang gefesselt gewesen, ergießt sich eine Flut von Ereignissen über die Menschheit. Eine gesellschaftliche Umwandlung von planetarem Ausmaß gipfelte in beispiellosen Kriegen. Der Niedergang unserer Zivilisation lag in jenem sozialen und technologischen Umbruch, dem die Idee des selbstregulierenden Marktes in Westeuropa entsprang.
zum Gespräch über das Buch von Karl Polanyi, Die große Transformation, begrüße ich Klaus Thomasberger. Schön, dass du da bist, Klaus.
Hallo Alex, ja, schön.
Ja. Du hast als Professor für Volkswirtschaftslehre und internationale Politik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin gearbeitet, gelehrt. Eigentlich muss man sagen, dass du ja wirklich ein großer Polanyi-Experte bist und viele Jahre zu ihm auch gearbeitet, geforscht hast. Und das schlägt sich auch in einer ganzen Reihe von Publikationen nieder. Ich will davon einige wenige nennen, was du zusammen mit Michele Canciani herausgegeben hast. Das Routledge Handbook of Karl Polanyi. Dann die drei Bände Chronologie der großen Transformation, eine Sammlung von Texten, die Polanyi verfasst hat, viele journalistische Arbeiten, die dann von euch eben auch mit ausführlichen Einleitungen versehen wurden, also sehr lesenswert. Und dann mit Micha Pri zusammen Karl Polanyis Vision of Socialist Transformation. Und damit ist ja nochmal ein Begriff angesprochen, der ja jetzt für unser Gespräch auch von großer Bedeutung ist. Klar, hat ja mit dem Buch zu tun, aber kommt ja auch was Neues rein mit sozialistische Transformation. Was ist denn die große Transformation? Ich frage, wenn ich es kurz erläutern darf, deswegen, weil ich habe beim allerersten Lesen des Buches vor einigen Jahren, da war mir nicht klar, meint er jetzt eigentlich das, was er ausführt zum Spinhamland Act. Ja, ist das die Transformation, weil auch da das Wort ja verwendet wird? Oder ist es der Prozess, der dann mit der Zerstörung, Auflösung der Zivilisation des 19. Jahrhunderts einsetzt? Was genau ist die große Transformation?
Also es ist sehr schön, dass du mit dieser Frage anfängst, weil das ist wirklich das Zentrum, das eigentlich das Verständnis des ganzen Buchs ausmacht.
Ja.
Wenn man das Buch wirklich verstehen will, muss man die ersten beiden Sätze ernst nehmen.
Ja.
Der erste Satz lautet, die Welt, beziehungsweise im Original, die Zivilisation des 19. Jahrhunderts ist zusammengebrochen. Und dann kommt, das vorliegende Werk befasst sich mit den politischen und wirtschaftlichen Ursachen dieses Geschehens sowie mit der großen Transformation, die es einleitete.
Ja.
Das heißt mit anderen Worten, im Zentrum steht der Zusammenbruch des 19. Jahrhunderts und die große Transformation, die genau durch diesen Zusammenbruch eingeleitet wird. Polanyi war überzeugt, dass mit dem Ersten Weltkrieg eigentlich diese Marktzivilisation ihr Ende erreicht hat. Rotes Wien, eine ganze Menge von Initiativen, die wirklich in eine sozialistische Richtung ging. Und er hat sich aktiv beteiligt an der Diskussion in Wien. Nun hat sich in den 20er Jahren nicht die sozialistische Position durchgesetzt, nicht in Wien und nicht in anderen Ländern, sondern sein großer Gegner in Wien, Ludwig Mises, hat mit vielen anderen zusammen, auch in Österreich, es hinbekommen, die Währung zu stabilisieren, den Goldstandard wieder einzuführen und damit das liberale System zu restaurieren.
Ja.
Und das ist zusammengebrochen mit der Weltwirtschaftskrise. Und das ist die große Lehre sozusagen, die er zieht.
Ja.
Nach der Weltwirtschaftskrise haben wir das, was er dann in dem Buch die revolutionären 30er nennt.
Ja.
Wir haben plötzlich gesellschaftliche Entwicklungen in ganz unterschiedliche Richtungen. Volksfront in Spanien, Frankreich, New Deal in den USA, Faschismus in Italien, in Deutschland natürlich, Fünfjahrespläne in der Sowjetunion.
Genau.
Wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen. Diese Einheitlichkeit, die der Liberalismus in den 20er Jahren nochmal versucht hat, quasi zwangshaft zu restaurieren, bricht plötzlich weg.
Ja.
Das ist die große Transformation.
Darf ich zu dem Zusammenbruch gleich mal was fragen? Weil man könnte ja jetzt so überlegen, Er sagt ja, eigentlich ist es ja eine Utopie gewesen. Was da zusammenbricht, ist ja genau genommen die Idee des selbstregulierenden Marktes. Ja, das ist ja also, ne, dass dieser selbstregulierende Markt eben auch eine Marktgesellschaft organisieren kann. Und was da scheitert, ist das Scheitern einer völlig falschen Vorstellung. Also so kommt es mir vor. Dann fragt man sich, eigentlich ist diese Idee blamiert. Die hat ja nie funktioniert. So, und, ne, also, wenn man es mal ernst nimmt, ist da ja nicht jetzt eigentlich ein Zusammenbruch von etwas, was mal gut war, sondern aufgrund der eigenen inneren Probleme, die das hat, diese ganze beschissene Idee, ich sag's mal so, die erweist sich als totale Luftnummer und platzt, ja.
Ja und nein. Vielleicht zwei Sachen dazu. Das ist in der Tat ein weiterer zentraler Punkt, auf den du zu sprechen kommst. Denn ursprünglich wollte Polanyi dieses Buch die liberale Utopie nennen.
Ja, genau.
Nur der Verleger hat gesagt, liberal verstehen sie in USA ganz anders als in Europa. Das bringt nur Verwirrung. Deswegen dieses Buch.
Ja.
Utopie versteht Karl Polanyi in einer Art und Weise, wie sie von vielen anderen Leuten in den 20er Jahren im Wiener Umkreis verstanden wird.
Nämlich?
Nicht einfach als etwas, das nicht realisierbar ist, das irgendwie ganz falsch ist, sondern als etwas, das umgesetzt werden kann bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann ganz andere Resultate hervorbringt, als die ursprünglich angedacht war.
Ja, aber was?
Und das ist auch sein Verständnis.
Ja,
davon.
Aber das, also ich meine, jetzt so vor dem Hintergrund der älteren kritischen Theorie kann man ja sagen, die arbeiten ja auch gerne so mit, was die radikalen Normen des Bürgertums waren, und dann im Prozess erzeugen sie sozusagen Gegenwirkungen. Ja, ich verstehe Polanyi eigentlich ein bisschen stärker, weil er ja diese entfremdungstheoretische Überlegung hat, Arbeit, Boden, Geld werden zu fiktiven Waren gemacht. Und darin steckt von Anfang an der zerstörerische Keim.
Ja.
Das kann nicht gelingen. Wenn man sein Argument ernst nimmt, hat es gar keine Grundlage in der Sache, weil wenn die Arbeit zu einer fiktiven Ware gemacht wird, geht es immer gegen die Menschen. Wenn der Boden zur fiktiven Ware gemacht wird, geht es immer gegen die Natur.
Richtig. Aber das grundlegende Problem, was damit verknüpft ist, könnte man nennen als industrielle Revolution, Entstehung einer Industriegesellschaft oder wie er später auch sagt, der Beginn des Maschinenzeitalters.
Ja.
Der Beginn des Maschinenzeitalters bringt mit sich ein Problem. Das Problem ist eine ungeheure Steigerung der Komplexität.
Ja.
Und wie kann man auf die Steigerung der Komplexität von gesellschaftlicher Seite eingehen? Und die Antwort, die von liberaler Seite gegeben wurde, war durch die Etablierung eines selbstregulierenden Marktsystems.
Ja.
Das war zunächst die, könnte man sagen, einzige Antwort, die zur Verfügung stand.
Aber, und
an dem Punkt hast du recht, von vornherein war diese Antwort utopisch.
Genau.
Und sie konnte nur für einen bestimmten historischen Zeitrahmen überhaupt wirksam werden.
Ja. Seine historische Konstruktion, würde man sagen, da musste die Weltgeschichte durch. Also, weißt du, jetzt so im hegelianischen Sinne, musste die da durch oder hätte es auch Alternativen gegeben, weil er beschreibt ja eine Situation, wo er sagt, na ja, Leute wie Bernsen oder Ricardo, die uns den Wahnsinn dieses selbstregulierenden Marktes sozusagen auf den Weg gegeben haben, das waren ja Entscheidungen. Also da hätte ja auch eine ganz andere Entscheidung kommen können, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Es gibt keinen Determinismus. Er geht zurück auf die besondere Situation, die wir in England hatten.
Ja.
Und in dem Sinn ist die industrielle Revolution auch eine englische Erfindung.
Ja.
Andere Länder, andere Kontinente haben sie 50 Jahre später oder noch später übernommen. Aber der Ausgangspunkt war England.
Ja.
Es gab in England sehr besondere, man könnte sagen, einmalige Bedingung, die Stellung im Empire, die ganz besondere Situation der Landwirtschaft, die Stoffproduktion, all das waren extrem besondere Bedingungen in England.
Ja, natürlich und auch die Erfindung all dieser Maschinen. Das war ja auch nochmal so speziell.
Das hing alles zusammen. Das war eine sehr besondere Situation in England, die diese Entwicklung in Gang gesetzt hat. Das hätte nicht so sein müssen.
Ja, aber ich meine es konkreter. Die Niederschlagung der revolutionären Bewegung oder die Verhinderung der revolutionären Bewegung in England, also die republikanischen Tendenzen, ja, durch entsprechende Gesetzgebungsprozesse, also die Bekämpfung der Chartisten, ne, dann merkt man, da gibt es bei ihm so Punkte, wo er Alternativen vor Augen hat, aber dem geht er dann gar nicht so weiter nach.
Ja, dem geht er nicht weiter nach, weil sie sich de facto nicht durchgesetzt haben. Ein Punkt vielleicht noch an dem Punkt, er geht weiter nach einem, nämlich Robert Owen, weil er sagt, Robert Owen hat verstanden, erstens, dass die Maschine die Gesellschaft grundlegend verändert.
Ja.
Und zweitens, dass der Kapitalismus nicht die richtige Antwort auf die Maschine ist.
Genau. Ich finde, wir sollten das auch betonen, dass Polanyi ja durchaus ein positives Verständnis von Maschine hat.
Ja.
Und dass er das Marktsystem und die Marktgesellschaft kritisiert und sagt, das ist keine logische Konsequenz aus der Maschine. Das hätte man anders machen können.
Das hätte man anders machen können und das muss man auch in Zukunft anders machen.
Ja.
Also für ihn ist diese kapitalistisch-marktwirtschaftliche Phase, eine Phase, die eigentlich mit dem Ersten Weltkrieg abgeschlossen ist.
Ja, nun haben wir es aber immer weiter.
Ja.
Wie schätzt du das ein? Soll man sagen, Polanyi hat so recht, weil wenn man es liest, die Schlusskapitel vor allen Dingen, das vorletzte Kapitel, dann denkt man, na ja, wir haben jetzt etliche Jahre Freihandelsideologie gehabt. Wir haben massive Vorstellungen vom ausgeglichenen Haushalt gehabt. Und dann geht es tendenziell wieder in eine faschistische Form der Gesellschaftszerstörung über. Also mit Naturausplünderung, mit Migrationsbekämpfung, indem gegen die Menschen gekämpft wird. Die wandern. Also es sind so viele faschisierende Momente in unserer Gesellschaft, dass ich das so überraschend finde. Wir haben Polanyi in den 2000er Jahren gelesen unter dem Gesichtspunkt von Landnahme und Transformation. Ja, und plötzlich kriegt die Analyse des Faschismus so eine Wichtigkeit. Das ist, finde ich, nochmal eine ganz neue Entdeckung sozusagen des Buches, ja, was sehr für die Lebendigkeit auch spricht.
Ja, das ist eigentlich auch der entscheidende Punkt, warum das Buch jetzt wieder und unter einem ganz neuen Aspekt bedeutsam wird.
Ja.
Vielleicht, um nur nochmal zurückzukommen, das Buch ist geschrieben 1942-43, mitten im Zweiten Weltkrieg.
Ja, genau.
Parallel dazu, man muss sich die anderen großen Österreicher anschauen. Karl Popper, die offene Gesellschaft, Hayek, Weg in die Knechtschaft, Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie. Man könnte mit Mises, mit Karl Mannheim und so weiter weitermachen. Alle haben 1943, 44 Bücher veröffentlicht, um ihre Sicht der Dinge deutlich zu machen.
Ja.
Und das Buch, The Great Transformation, meiner Lesart, ist eine Warnung. Vor allen Dingen eine Warnung. Eine Warnung an die westliche Welt, das jetzt nicht nochmal zu machen. Er hatte die große Angst,
ja,
1944, dass ein neuer Versuch starten würde mit der Restauration des liberalen Systems. Und kurz nachdem er dieses Buch geschrieben hat, man muss dazu sagen, er hat es ja noch nicht mal zu Ende geschrieben. Er ist, bevor es zu Ende war, nach England zurückgefahren, weil er hoffte, dort in gewisser Weise einflussreicher sein zu können als in den USA. Und er hat einen zentralen Artikel geschrieben. 1944 noch, ist im Januar 1945 veröffentlicht worden. Universaler Kapitalismus oder regionale Planung. Und da macht er die beiden Alternativen auf und sagt, die große Gefahr ist, und die Amerikaner sind stark genug dazu, den Liberalismus zu restaurieren. Und das würde nur bedeuten, dass sich die Geschichte der 30er Jahre früher oder später wiederholt.
Und ja, würdest du jetzt sagen, dass wir da drin stecken?
Wenn wir das Buch so interpretieren, voll und ganz.
Genau genommen haben wir ja diese Marktradikalisierung dann seit den 90er Jahren, 80er Jahren gehabt. Ja, und man könnte sagen, das ist ja interessant. Wir kriegen ja nach derselben Rezeptur noch mehr vom selben. Ja, also wenn man jetzt die aktuellen politischen Entwicklungen nimmt, dann hat man das Gefühl, es ist ja immer noch mehr vom selben und steigert sozusagen die Gefahrenlage immer noch weiter an. Ja.
Würde ich dir voll und ganz zustimmen. Ich glaube, Polanyi wäre noch einen Schritt radikaler.
Ja.
Er würde nämlich sagen, der Versuch der Restauration der liberalen Ordnung hat schon Ende der 1940er Jahre begonnen.
Ja.
Er wirft Keynes vor,
ja,
seine Unterschrift unter die Bretton Woods-Verträge würden das Ende seines Vermächtnisses ausmachen, weil damit wieder die Herrschaft von Wall Street etabliert wird.
Ja, ja.
Das ging am Anfang ganz langsam. Die 50er, 60er Jahre war eine Periode, in der noch viel an Kompromiss, an Ausgleich stattfand. Mhm. Aber es war natürlich schon der Beginn der Globalisierung.
Sag mal, Klaus, ja, wenn man das, also ich frage mal so ein bisschen quer dazu, weil das ist ja wirklich interessant, weil man kann jetzt natürlich sich fragen, was bedeuten solche linken Diskussionen, wie die Abendrot dann angefangen hat, ja. Also, ne, wir können sozusagen also mit demokratischen Planungsmethoden vom Parlament aus die Gesellschaft umplanen. Das sind ja letztlich Linksversionen des Keynesianismus. Wie würdest du das so in, genau jetzt vor dem Hintergrund deines Arguments einschätzen? Weil man könnte sich ja fragen, hat sich da nicht auch die Linke selbst ein bisschen im Bein gestellt, sich selbst getäuscht darüber, was da jetzt alles möglich ist und was da geht?
Die Grenzen und Übergänge sind immer schwierig zu definieren.
Ja.
Natürlich hat die Linke versucht, ihren Einfluss in diese Richtung geltend zu machen. Es gab auch Phasen, ich denke, bis Ende der 60er Jahre durchaus Chancen, die man nicht liegen lassen konnte.
Ja, ja.
Aber um mit Polanyi zu sprechen, würde ich sagen, die Grundlage, die den Unterschied ausmacht, traut sich die Linke daran, das, was er als fiktive Waren bezeichnet, Arbeit, Geld und Natur,
ja, überwinden,
aus dem Markt herauszunehmen.
Richtig, genau.
Das würde auch bedeuten für Land neue Eigentumsformen.
Genau.
Das würde bedeuten für das Geldsystem, dass die privaten Banken in der Weise entmachtet werden, dass ihnen die Möglichkeit, privates Geld herzustellen, ein ganzes Stück genommen wird.
Ja.
Und das bedeutet eine ganz andere Organisation dessen, was wir ja bis heute immer noch Arbeitsmarkt nennen.
Richtig. Ja, das geht dann nicht mehr.
Das wäre das, wo Polanyi sagen würde, wenn wir an diesen drei Punkten wirklich Fortschritte erzielen können,
ja,
dann sind wir auf einem Weg zu einer sozialistischen
Revolution. Lass mich noch mal auf ein Problem zu sprechen kommen, weil mich das auch beschäftigt mit Blick auf die Frage, was heißt es übersetzt in Diskussion der Linken heute? Ja, dass er, also ich finde seine Analyse der Wirkung des Binhamland Acts, ja, finde ich eben selber ganz interessant, weil wir haben ja jetzt die Diskussion natürlich über Sozialhilfe, Bürgergeld und dergleichen. Und man könnte jetzt sagen, in einer gewissen Weise haben wir ähnliche Paradoxien damit, ja, also die von den Konservativen angesprochen werden, aber nicht von den Linken. Und Polanyi spricht da was an von links. Also das war natürlich nur auf der Basis möglich, dass keine Freizügigkeit gab. Also Leute kriegten ihre Sozialunterstützung nur in diesem Sprengel, also in dem Herkunftsort. Es gab keine Gewerkschaften. Aber dann setzt eine massive Demoralisierung ein. dass er sagt, das sind 30, 40 Jahre, wo die Arbeiterklasse richtig depraviert wurde. Ja, und das ist ja, ich finde es eine interessante Frage, weil das heißt dann eben, keine Bildung, keine Organisation, kein Engagement. Also, dass man das Gefühl hat, manche Wirkung, also wenn man so will, jetzt auch Wirkung des Sozialstaats, die nimmt er da so in den Blick, wo ich dachte beim Lesen, das ist doch auch schon eine Herausforderung für unsere Debatten heute. Ja. Denn man muss sich ja fragen, klar, wie holen wir die Leute raus aus diesem Elend? Ja, also, weil wir sind natürlich gegen die Sozialdemagogie, die sich mit der Sozialunterstützung verbindet. Ja. Aber andererseits kann das ja nicht das Ziel sein, ja, zu denken, dann ist alles gut. Ja, wenn man die sozialen Auffangsysteme nur gut ausgestaltet, dann ist es ja auch noch nicht gut. Ja, ja, und da finde ich den Punkt von Polanyi weg mit diesen fiktiven, mit diesen fiktiven Waren, das ist ja eigentlich die Perspektive.
Ja. Ich meine, das gilt für die ganze Diskussion über die Doppelbewegung.
Ja.
Er sagt, es ist eigentlich ein integrales Moment der liberalen Gesellschaft, dass es sowas wie eine Protektion gibt. Das hat für sich noch nichts Sozialistisches an sich.
Ja.
Sondern sozialistisch wird es eigentlich erst an dem Punkt, wo es darüber hinausgeht, wo es neue Perspektiven entwickelt, wo es auch neue Ideen von solidarischer Arbeit entwickelt. Dann können wir von der sozialistischen Perspektive sprechen.
Das ist gut.
Aber die Protektion als solche und die Doppelbewegung, das ist nicht meine Erfindung. Das habe ich schon übernommen von Walter Lippmann und Mises. Hm. Ich habe es anders interpretiert. Darauf kommt es an.
Ich würde gerne, weil wir jetzt von der Zeit her auch ein bisschen an die Zeit denken müssen, würde ich gerne noch mal diese Frage der Doppelbewegung ansprechen. Weil ich fand, also in den politischen Diskussionen ist es mir manchmal so untergekommen, dass es wie so eine Art versöhnlicher Automatismus ist. Ja, es gibt dann diese Bewegung. Ja, also jetzt kommt eben die Ausdehnung des Marktes. Ja, also dann wird eben mehr die Gesellschaft mehr den Marktprozessen unterworfen und dann kommt der Selbstschutz und die Doppelbewegung und dann geht alles wieder zurück. Ja, so ein sozialdemokratisches Modell, was ich finde so ein bisschen falsch versöhnlich klingt. Ich habe dann mal in einer Diskussion zurückgefragt und habe dann gesagt, na ja, gut, wenn das so eine Bewegung ist, alle 40, 50 Jahre setzt es so ein, dann muss man ja sagen, okay, dann kommt jetzt eben der Sozialstaat zurück in der Doppelbewegung und dann kommt aber nach 50 Jahren wieder der ganze neoliberale Unsinn.
Nein.
Ne? Und dann denkt man, was, das kann doch nicht der weltgeschichtliche Verlauf sein, den Polanyi da vor Augen hat.
Nein, das ist überhaupt nicht Polanyis Vorstellung, dass es irgendwie eine Art Wellenbewegung dem geben würde. Nein. Die Doppelbewegung ist eine spezifische Phase in der Entwicklung der kapitalistischen Marktgesellschaften. Er grenzt sogar ein auf die Periode zwischen 1879 und 1929.
Ja.
Dann 1929 ist für ihn die Doppelbewegung zu Ende.
Okay.
Zu Ende warum? Sie endet in einer Sackgasse. Das ist für ihn die ganz entscheidende Analyse.
Das ist Zentrales.
Das ist das Zentrale. Sie endet in einer Sackgasse, sie weiß nicht mehr weiter.
Ja.
Die Gesellschaft ist sozusagen lahmgelegt. Das ist dann auch für ihn das entscheidende Argument, wo er auf das Ende dieser Zivilisation zu sprechen kommt.
Ja.
Die Zivilisation hat einfach keine Antworten mehr auf die Fragen, die es zu lösen kann. Er analysiert das sehr konkret an dem englischen Beispiel. Brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu diskutieren.
Genau.
Trotzdem, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt jetzt aus heutiger Perspektive, weil man könnte natürlich die Vermutung haben, heute sind wir genauso wieder in einer Sackgasse.
Absolut.
Wo die liberalen Kräfte überhaupt keine Antworten mehr haben auf die großen Probleme, die heute eigentlich zu lösen werden.
Ja, genau. Und wenn du sagst, die Probleme, die jetzt gelöst werden müssen, die sozialistische Vision, die du siehst bei Polanyi?
Sagen wir mal so, das Erste wäre, von Polanis Perspektive her,
ja,
zu sagen, wo sind denn die großen Probleme? Was sind denn die großen, ja, Probleme? Und was müssen wir lösen? Er würde auf die verschiedensten Sachen zu sprechen kommen. Mhm. Ökologische Krise, demografische Krise, natürlich die Verschiebung im internationalen Kräfteverhältnis,
ja,
der Aufstieg Asiens. Der Westen ist zu einer Minderheit geworden,
mhm,
ökonomisch gesehen und natürlich von der demokratischen Entwicklung als erstes. Das sind die großen Probleme und das auf Basis einer komplexen Industriegesellschaft. Wie können wir das lösen? Wie können wir auf die Probleme eine Antwort finden, die eben nicht in die Richtung geht, die uns von Trump, Le Pen und Meloni vorgemacht,
ja,
werden? Weil deren großer Vorteil gegenüber vielen anderen ist, sie haben die Probleme erkannt und ernst genommen. Und, mhm, sie sehen, dass der Liberalismus nicht mehr in der Lage ist, eine Antwort zu finden.
Ja, das ist wahr, ja.
Und das ist überhaupt für die Sozialisten erstmal die Herausforderung. Nehmt die Probleme ernst und diskutiert mal darüber, wie solche Lösungen aussehen könnte. Polanyi hat keine konkreten Vorschläge, wie das läuft. Er würde ganz eindeutig auf das zurückkommen, was wir vorhin schon mal gesagt haben.
Ja.
Privateigentum an Geld, Privateigentum an Land, das kann nicht die Lösung sein. Wir kriegen unsere Wohnungsprobleme nicht gelöst, solange der Wohnungsbau allein auf privater Basis, ja, stattfinden wird.
Ich finde, vielleicht nochmal jetzt wirklich ganz zum Schluss, mir gefällt auch, dass er sagt, na ja, wir müssen auch die Werte dieses 19. Jahrhunderts, ja, bewahren. Also, ne, und die Räume haben für Dissidenz, für Nonkonformismus, also für die Möglichkeit, in Alternativen zu denken. Und ich meine, finde es richtig, wenn du sagst, ja, also Leute wie Meloni oder Trump erkennen, dass sie reagieren sozusagen auf die Krise dieser Neoliberalen. Es geht nicht mehr weiter und setzen jetzt sozusagen mit Zerstörung von Staat, von Umorganisation der Rechtsinstanzen, der Medien, der öffentlichen Willensbildung. Das sind ja solche Reaktionen. Und dann wird natürlich wirklich von großer Wichtigkeit das, was für Polanyi ja ganz zentral ist, die Freiheit zu sichern.
Richtig.
Ja, also das Reich der Freiheit auszudehnen, das ist ja eigentlich für ihn auch ganz ein wichtiger Punkt.
Genau. Vielleicht an dem Punkt noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn, mhm, ich vorhin von Sackgasse gesprochen habe. Mhm. Was ist die Sackgasse? Die Sackgasse ist nicht mehr zusammenkönnen von ökonomischen Institutionen und politischen Institutionen. Da ist ein Riesenwiderspruch drin.
Ja.
Die ökonomischen Institutionen basieren auf der Ungleichheit der Arbeiter gegenüber dem Kapital. Die politischen Institutionen basieren im Prinzip auf der Gleichheit. Die Lösung kann nur darin bestehen, dass wir ausgehend von der Verbreiterung der Gleichheit die Möglichkeit schaffen, die Freiheit des Individuums in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist das eigentliche Zentrum von Polanis Anliegen. Wie können wir eine Gesellschaft, eine Industriegesellschaft so strukturieren, dass die persönliche Freiheit des Einzelnen gewahrt wird und persönliche Freiheit nicht nur verstanden als jeder kann tun und lassen, was er will, sondern jeder kann Verantwortung übernehmen für seinen Platz und für seine Tätigkeiten im gesellschaftlichen Raum.
Ja, es gibt diese schönen.
Das ist.
Ja, das ist wunderbar. Es gibt diesen schönen Satz bei ihm, wo er sagt, mit dem Ende der Marktgesellschaft und des Marktsystems wird es mehr Freiheit geben als heute. Und es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Freiheitsverlusten und Freiheitsgewinnen herzustellen. Und das ist die Perspektive, glaube ich, die
Wenn
vielen
ich
sehr
an
wichtig ist.
Ja? Sozialistische institutionelle, ja, Ordnung denke. Dort wird es auch Märkte geben, es wird auch,
ja,
Marktinstitutionen geben. Es wird aber vor allen Dingen auch stärkere demokratische Institutionen geben. Das ist seine politische Antwort, denn die einzige Möglichkeit in einer komplexen Gesellschaft, so etwas wie Freiheit herzustellen, ist dadurch, dass die Demokratie erweitert wird. Das ist die Alternative.
Klaus, wir müssen zum Ende kommen, bedauerlicherweise. Okay. Hab ganz vielen Dank für dein Kommen, dafür mit mir das Gespräch zu führen, mit deinen Kenntnissen. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht mit dir.